habe hier so einen Plan. Nach diesem Plan beginnt meine Predigt um 10.31 Uhr. Ich habe jetzt 10.20 Uhr. Das gibt mir die Möglichkeit, noch was Persönliches zu sagen. Eins würde ich, also das hat mich natürlich sehr geehrt, so liebevoll und freundlich willkommen zu heißen, das tut der Seele gut. Eins würde ich doch gerne korrigieren, ich bin kein Pfarrer. Ich bin genauso Laie wie die meisten hier in diesem Raum. Schlimmer noch, ich bin Rentner. Ich rühme mich meines leeren Terminkalenders. Schamfrei. Ich brauche keinen vollen Terminkalender, um zu wissen, dass ich wichtig bin. Ich kann den ganzen Tag Zeit mit meinem Liebhabergott verbringen. Und weil mir der Tag nicht reicht, habe ich noch die Nächte. Und es gibt nichts Schönes. Es ist so eine Freude, wenn ich hier vorne stehe und in diese Gemeinde gucke. Manches sieht man als Außenstehender besser, als wenn man drin ist. Ihr seid so reich. Tolle Musikgruppe. Hier mit dem Techniker ist so eine Freude, wie ihr das mit den Folien immer macht. Meine Folien sind alle immer kompliziert. Aber ich glaube, der wahre Reichtum, den ihr habt, dass Gottes Herrlichkeit in euch wohnt. Und ich möchte eine Einladung aussprechen, wenn ich jetzt gleich predige, weil ich glaube, das meiste von dem, was ich hier sage, wisst ihr alle ohnehin schon, dass ihr mir nur mit einem Ohr zuhört. Ungewöhnliche Einladung, aber ich mache dazu Mut. Und das andere Ohr auf das hört, was der Geist jetzt dir in dieser Situation sagen möchte. Ich glaube, dass Gott hier ist und heute zu uns sprechen will. Das Jahr 2025 ist ja nun schon ein bisschen fortgeschritten. Und die Frage ist erlaubt, was ist denn mit all unseren guten Vorsätzen passiert? Sind wir noch dran? Hoffen wir noch? Manche haben es ja aufgegeben, sich überhaupt Ziele zu stecken, wegen der kurzen Lebensdauer solcher Vorsätze. Weil wir zum x-ten Mal gescheitert sind, der Naschdose fernzubleiben, mehr Zeit für die Familie zu nehmen, im Verkehr gelassener zu reagieren oder was auch immer wir uns vorgenommen haben, um unserem Leben eine positive Richtung zu geben. Schuld sind natürlich die widrigen Umstände, die Arbeitskollegen oder wer auch immer. Auch wenn manche von uns es aufgegeben haben, sich Ziele zu stecken. Sind gute Vorsätze verkehrt? Wenn aus einem Mann sollte man, einer könnte doch ein entschlossenes Ich mach das jetzt wird. Die Fisherman-Werbung sagt es so, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Aber auch hier frage ich mich, liegt es wirklich daran, dass mein Ich stärker werden muss? Mehr Willenskraft, mehr Disziplin, mehr Entschlossenheit? Mehr ich? Aufgeblasene Egos wie das von Donald Trump oder Wladimir Putin, die der Welt ihren Willen aufdrücken wollen, sind es ja nun auch nicht wirklich. Weniger ich? Mehr Selbstlosigkeit oder mehr Selbstbeherrschung? Vermutlich ist es jedem von uns schon mal aufgefallen, je mehr ich mich bemühe, mein Selbst zu beherrschen, desto ich-bezogener und verkrampfter werde ich. Selbstlos. ein seltsames Wort. Wer bemüht sich denn, das selbst loszuwerden? Ich. Und wer steht groß da, wenn es mir endlich gelingt, so demütig zu sein wie Mahatma Gandhi? Ich. Egal, wie sehr ich mich bemühe, ich werde das Ich nicht los. Soll ich das überhaupt? Fordert mich die Bibel nicht auf, mich selbst zu mögen, eine liebevolle Haltung zu mir selber einzunehmen? Und doch, es besteht kein Zweifel. Mein Ich macht Probleme. Es ist außer Kontrolle geraten, wie eine Wäscheschleuder, die sich aus der Verankerung gelöst hat und jetzt eine Gefahr darstellt für sich selbst und für jeden, der ihr auf dem Weg ihrer Verwüstung begegnet. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, wahrhaftig frei. Auch vor mir selbst. Und von dieser Freiheit spricht der Galaterbrief. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt darum standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zunächst will ich erklären, was los ist mit mir. Warum ich an meinen guten Vorsätzen so hartnäckig scheitere. Warum mein wunderschönes Ich sich in ein ich-bezogenes Ego verwandelt hat. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie Gott Gebote, unsere guten Vorsätze gebraucht, um uns in die Freiheit hineinzuführen. Und am Schluss entdecken wir hoffentlich dann das Geheimnis der wahren Freiheit. Warum scheitern wir so hartnäckig an unseren guten Absichten und Vorsätzen? Hier hilft es zu verstehen, wie Gott uns gemacht hat. In der Bibel heißt es, dass Gott uns nach seinem Bild gemacht hat. Gott ist Geist. Das wissen wir. Und Gott hat auch ein Ich. Er hat zu Mose gesagt, ich bin der Ich bin. Und nach diesem Bild hat Gott uns Menschen geschaffen. Auch der Mensch ist Geist. Gott hat seinen Odem, seinen Geist in uns hineingehaucht. Die Bibel nennt den menschlichen Geist auch Herz oder inwendiger Mensch. Es ist das Zentrum unseres Seins. Hier wohnen meine innersten Motive. Mit meinem Geist kann ich lieben, Gott verehren, ihn anbeten. Mit meinem Geist kann ich auch Gott erkennen und in eine Beziehung zu ihm treten. Und der Mensch ist auch ein kleines Ich Bin. Und dieses Ich hat eine ganz wichtige Aufgabe. Es soll das Wesen von Gott für uns Menschen verfügbar machen, in uns widerspiegeln. Was meine ich damit? Gottes Wesen ist die Liebe. Gott ist auch das Leben. Und im Vaterunser beten wir, dass Gott die Herrlichkeit in alle Ewigkeit ist. Unser Ich ist ein zielgerichteter Beziehungsmechanismus. Alles, was unser Ich anschaut, das richtet es in uns auf. Das sehen wir schon bei den kleinen Kindern. Durch Anschauen, Anfassen der Mutter nimmt das Kind die Liebe in sich auf. Durch diesen Beziehungsmechanismus von unserem Ich wird die Liebe, das Leben, die Herrlichkeit von Gott in uns aufgerichtet. Durch Schauen und durch Staunen. Die Bibel erklärt uns, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und diese drei Wesenseigenschaften von Gott, die Liebe, das Leben und die Herrlichkeit, gehören unzertrennlich zu unserem Menschsein dazu. Einen grausamen, lieblosen Menschen bezeichnen wir zu Recht als inhuman, unmenschlich. Ein Mensch ohne Leben ist kein Mensch, sondern eine Leiche. Und die Herrlichkeit, die Würde des Menschen haben wir im Grundgesetz als unantastbar verankert. Die Liebe, das Leben und die Herrlichkeit geben meinem Ich ein sicheres Zuhause, einen gesunden Selbstwert. Mein Ich wohnt im inwendigen Menschen, in meinem Geist. Gott hat mir auch einen Körper gegeben, in dem ich wohnen darf. Im Buch Genesis lesen wir, dass Gott in diesen Körper seinen Atem, unseren Geist hineingehaucht hat. Und so wurde aus dem Menschen eine lebendige Seele mit Gefühlen, mit Verstand und auch mit einem Willen. Ich bin Geist. Und werde durch Anschauen und Anbeten von Gott verwandelt in sein Bild. Ich habe Gefühle, Wünsche, Gedanken. Und ich wohne in einem Körper. Ich bin sicher, geliebt und voller Würde in der Beziehung zu meinem Schöpfer. Das klingt jetzt alles eher wie so ein utopischer Traum, der mit unserem wirklichen Zustand eher wenig zu tun hat. Woher kommt das? Das menschliche Ich hat sich etwas genommen, von dem Gott gesagt hat, das gehört mir. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis, mit katastrophalen Folgen. Das Ich des Menschen wird getrennt von seinem Schöpfer. Es verfällt in einen traumatisierten Zustand der Selbstgerechtigkeit, den die Bibel Tod nennt. Aus einem Ich wird ein ich-bezogenes Wesen. In der Bibel heißt es, der Mensch sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Tja, und wem bringt das was? Mir. Und dass eine Lust für die Augen wäre. Und für welche Augen? Meine. Und verlockend, weil er klug macht. Und wen genau macht der Baum klug? Mich. Ich, mich, meiner. Mir wird die Sprache des menschlichen Selbst. Statt den Schöpfer anzuschauen, kann das Ich jetzt nur noch auf sich selber schauen. Es ist wie ein Mikrofon, das auf den Lautsprecher gerichtet ist, an den es angeschlossen ist. Die hässliche Rückkopplung erzeugt nur noch quietschenden Lärm. Das Ich muss die Liebe, das Leben, die Herrlichkeit jetzt in völlig verdrehter Weise in sich selbst finden. Drittens, das verkrümmte Ich, das aufgehört hat, seinen Schöpfer zu lieben, verliert nun auch die Fähigkeit, das Du uneigennützig zu segnen. Ein Psychologe formuliert es so: Wenn immer ein junger Mann zu einer Frau sagt, ich liebe dich, sagt er in Wirklichkeit, ich liebe mich und ich brauche dich. Viertens, abgeschnitten vom wahren Gott, macht der Mensch sich jetzt seine eigenen kleinen Götter. Das können gute Dinge sein wie Sport, Bildung, Geld, Essen. Zu Göttern werden diese Dinge, weil wir von ihnen erwarten, was nur Gott uns geben kann. Leben, Liebe und Herrlichkeit. Und letztens, die menschliche Seele ist jetzt eine leichte Beute für Verführung. Die Bibel nennt diese von Finsternis manipulierte Seele des Menschen Fleisch oder sündhafte Natur. Und genau dort ist jetzt das einzige Zuhause, das für mein kleines Ich geblieben ist. Denn unser Herz wurde von Gott abgeschnitten. Als Adam das erkennt, dass er reduziert wird von einem herrlichen Gottessohn, der im Geist verbunden ist mit Gott und nur noch ein kleiner Seelenmensch ist, da hat er gesagt, ich bin nackt. Stellen Sie sich vor, bei vollem Bewusstsein würden Sie jetzt in diesem Augenblick reduziert auf Ihren Blinddarm. Sie würden sagen, ich bin ein Wurm. Meine klugen Gedanken, meine schönen oder auch weniger schönen Gefühle, meine Begierden und Wünsche sind jetzt zu meiner Identität geworden. Eher doch ein Gefängnis. Ich komme zum zweiten Teil der Predigt. Wie Gott Gebote und auch unsere Vorsätze verwendet, um uns in die Freiheit hineinzuführen. Und ich nehme die Pointe gleich schon mal vorne weg. Es gehört zum Plan, dass wir scheitern. Wenn unser selbstsüchtiges Ich erfolgreich wäre und den Himmel aus eigener Kraft erreichen würde, armer Himmel, der wäre bald so elend dran wie unsere Erde. Darum ließ Gott auch den Turmbau zu Babel scheitern. Der Galaterbrief spricht von einem Zuchtmeister, einem Erzieher, einem Pädagogen, der uns auf die wahre Freiheit vorbereiten soll. Und gemeint sind die 10 Gebote, das mosaische Gesetz. Es soll uns helfen, richtig zu leben, uns nicht zu belügen, nicht zu bestehlen und uns gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Das Gesetz soll uns schützen vor unserem menschlichen Ich, das außer Kontrolle geraten ist. Und dieser Zuchtmeister hat wie jede andere gute Medizin Nebenwirkungen. Paulus formuliert es so: Das Gesetz bewirkt Zorn. Ich ergänze Religion auch. Wer strengt sich denn an, die Gebote zu halten? Ich. Und wer wird stolz, wenn es ihm gelingt? Pharisäer, religiöse Eiferer mit überhöhten, selbstgerechten, religiösen Ich, die davon überzeugt sind, besser und gerecht vor Gott zu stehen, sind die Folge. Und abgesehen von dieser Nebenwirkung hat es ja nie wirklich geklappt mit den Geboten. Gut lief's mit dem Zuchtmeister bei den Zöllnern, Ehebrecher, Sünder. Sie haben geahnt, ich bin verloren, ich brauche Erlösung. Und das ist das eigentliche Ziel der Gebote. Sie sollen unser Vertrauen in unsere menschlichen Fähigkeiten zerbrechen. Man nennt dieses fragliche Vertrauen in die menschlichen Fähigkeiten auch Religion. Die säkulare Variante Humanismus. Der Zuchtmeister der Gebote von Mose hat nur das jüdische Volk bekommen. Stellt sich die Frage für uns Barbaren, Heiden, was habe ich damit zu tun? Doch hochtrabende menschliche Ideale, gute, auch christliche Ideale und Vorsätze gibt es genug in dieser Welt. Und die kann Gott auch als Zuchtmeister verwenden. Ich will das verdeutlichen an einer Erzählung, die Sie vermutlich alle gut kennen. Ein Wanderer trifft einen Mann beim Steineklopfen und fragt, Fremder, was machst du da? Etwas unwillig antwortet der, das siehst du doch, ich klopfe Steine. Nach einer Weile trifft der Wanderer einen anderen Mann beim Steineklopfen und fragt: Fremder, was machst du da? Der erwidert: Ich baue eine Kathedrale. Die Erzählung soll verdeutlichen, wie wichtig Träume und hohe Ideale für uns Menschen sind. Was uns die Erzählung allerdings verschweigt: Wie geht's dem Steineklopfer mit seinen Träumen und Idealen nach 60 Jahren Klopfen und Hämmern? Haut er immer noch auf seinem Stein herum, ohne eine Kathedrale zu sehen? Die Kathedrale kann für Klimaschutz, Weltfrieden oder einfach unsere guten Vorsätze stehen. Und die verwendet Gott ebenfalls als Erzieher. Manche verwandeln sich durch ihre Ideale in überhebliche Pharisäer. An mir liegt der Klimawandel nicht. Ich mache alles richtig. Schuld sind die Mercedes-Fahrer da. Andere zerbrechen an ihren Idealen. Ich predige den Weltfrieden und lass mich trennen von meiner Frau. In diesem Zustand der Gebrochenheit werden Menschen empfänglich für Hilfe. Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Das Geheimnis der wahren Freiheit. Das Münchhausen-Prinzip, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, ist zwar sehr erheiternd für einen Silvesterabend mit genügend Alkoholeinfluss, aber spätestens in der Katerstimmung des neuen Jahres verflüchtigen sich solche Illusionen. Unsere menschlichen religiösen Bemühungen, unsere Initiativen, uns aus eigener Kraft von unserem Egoismus zu befreien, sind zum Scheitern verurteilt. Aus dem Sumpf, es genügt ein Blick auf die Nachrichten, aus dem Sumpf unserer Verirrung kann uns nur einer von außen ziehen, Gott selbst. Und in Jesus kommt Gott in unsere Welt, das haben wir an Weihnachten gefeiert. Aber mehr noch, er hat meine kranke menschliche Natur wie einen alten Mantel angezogen. Mein selbstzentriertes menschliches Wesen hat er getragen und hat diesen Mantel an ein Kreuz genagelt. Die Jünger haben zuerst diesen Weg zum Kreuz nicht verstanden. Und Jesus hat ihnen erklärt: Ich gehe zum Vater und ich werde eine Wohnung für euch bereiten. Diese Wohnung ist nicht etwas weit weg im Himmel, wenn ich mal über den Jordan gegangen bin. Diese Wohnung, die Gott bereitet, ist mein inwendiger Mensch. Der auferstandene Christus steht vor meiner Tür und bittet mich aufzutun. Wenn ich loslasse und mit Maria sage: An mir geschehe nach deinem Wort. Wenn ich mich ihm überlasse, wird er mich freimachen von seiner sündhaften Natur. Er wird in mir Wohnung nehmen. Mein inwendiger Mensch wird wieder versöhnt mit Gott. Und mein Ich findet dort wieder sein Zuhause. Die Bibel spricht von einer völlig neuen Schöpfung. Dieser neue Mensch muss sich nicht abmühen, Gebote oder gute Vorsätze zu erfüllen. Der neue Mensch ist erfüllt mit dem lebendigen Wort, Jesus. Er ist das Wort in mir, das mich befähigt, so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Der neue Mensch liest das Wort Gottes ganz, ganz viel, aber nicht als ein Appell, als ein Gesetzbuch. Du sollst, du musst, mach mal endlich. Der neue Mensch liest die Bibel wie ein Kontoauszug von einem gewaltigen himmlischen Bankkonto. Ich bin, ich habe, mir wurde bereits geschenkt. Mein Ich ist jetzt wieder am richtigen Platz. Ich bin Geist, versöhnt mit Gott, eins geworden mit dem Vater, ein Geist mit Gott, sagt der Korintherbrief, und darf ihn anschauen. Ja, ich habe auch eine Seele mit wunderbaren menschlichen Eigenschaften, die ich zur Ruhe bringen darf, wie ein frisch gestilltes Kind. Und ich wohne in einem Körper mit 5 Sinnen, die mir aber nur einen Teil der Welt eröffnen, in der ich lebe. Mein geistliches Sehen, Hören, Verstehen öffnen mir die Welt von Gott, die viel größer ist, und mein wahres Zuhause. Wenn Sie diese Gedanken zum ersten Mal hören, was ich jetzt nicht glaube, wirkt das vielleicht etwas überwältigend. Aber ich muss das gar nicht gleich alles verstehen. Wichtig ist, dass mein inwendiger Mensch wieder wach geküsst wird, aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wird. Und das geschieht dort, wo ich mich Gott ganz überlasse. Sein Wort an mir geschehen lasse. Jemand hat mal gesagt, ein Christ, ein halber Christ, ist ein ganzer Unsinn. Und darum will ich mit einer Geschichte abschließen. Da war ein Mann mit einem wunderschönen Haus. Er nannte es sein Leben. Doch dieser Mann, der hatte ein Problem. Der Teufel. Er hat ihn jede Nacht heimgesucht und ihn grausam überwältigt. Da dürfen Sie gerne Ihre persönlichen gescheiterten Vorsätze einfügen. Und darum hat er Jesus gebeten, in seinem Haus zu wohnen und hat ihm das schönste Zimmer in seinem Leben gegeben. Sagen wir den Sonntag. An diesem Tag ist er in den Gottesdienst gegangen und hat seine Bibel gelesen. In der nächsten Nacht ist der Teufel wieder gekommen. Mutig ist der Mann an die Türe gegangen, um ihm zu widerstehen. Jesus war ja jetzt in seinem Haus. Zu seiner Überraschung hat ihn aber der Teufel wieder grausam überwältigt. Am nächsten Morgen hat er Jesus gefragt, warum er denn nicht da war, um ihm zu helfen. Jesus hat ihm geantwortet, ich war da, genau da, wo du es mir erlaubt hast. Das verstand der Mann und hat Jesus ein weiteres Zimmer seines Lebens gegeben. Nachts kam dann der Teufel wieder. Mutig ist der Mann ihm entgegengetreten, Jesus war ja jetzt viel mehr in seinem Leben. Aber der Teufel hat ihn wieder grausam überwältigt. Am nächsten Morgen hat er Jesus gefragt, warum es denn immer noch nicht klappt mit dem siegreichen christlichen Leben. Und da hat ihm Jesus erklärt, du musst dich ganz loslassen, mich dir ganz schenken, dein ganzes Lebenshaus. Und das hat er dann auch getan. Nachts kam der Teufel wieder. Diesmal ging Jesus an die Tür. Und der Teufel hat sich so erschrocken, ist nie wiedergekommen. Der Galaterbrief drückt das Geheimnis der wahren Freiheit so aus. Und damit will ich schließen. Mein altes Ich, im Stolz seiner menschlichen Fähigkeiten, wurde mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was mein Ich in der neuen Identität des inneren Menschen, der mit Gott versöhnt ist, nur noch lebt, lebt es im Vertrauen und im Schauen auf Christus. Ich werde verwandelt in sein Bild. Ich bin wahrhaftig frei. Amen.